Das riesige Gelände, das sich vor seinem Blick auftat, lag wie ausgestorben. Als hätte nie eines Menschen Fußes es betreten. Als wäre dies nicht der Planet, der ein Raumschiff von der Klasse des Unbesiegbaren verschlungen hatte. Ein Schiff mit 100 Mann Besatzung, einen gewaltigen, erfahrenen Segler der Leere. Fähig, im Bruchteil einer Sekunde Energien von Millionen Kilowatt zu entwickeln. Sie in Energiefelder umzuformen, die keine Materie zu durchstoßen vermochte. Sie in vernichtende Strahlen mit Sternentemperaturen zusammenzufassen. Die ganze Gebirgskette in Staub und Asche verwandeln und Meere austrocknen konnten. Und doch war der stählende, auf der Erde gebaute Organismus, die Frucht jahrhundertelangen Blühens der Technik, hier verschollen. War auf unerklärliche Weise verschwunden, ohne Spur, ohne SOS-Ruf. Als hätte er sich in dieser roten und grauen Wüstenei aufgelöst. So sieht der ganze Kontinent aus, dachte er. Er erinnerte sich gut. Von oben hatte er die gezackten Kraterherde übersehen und die einzige wahrnehmbare Bewegung darüber. Das unaufhörliche, langsame Vorbeischwimmen der Wolken, die ihre Schatten über die endlosen Dünenbänke schleiften. Aktivität? Fragte er, ohne sich umzuwenden. 002, antwortete Jordan und erhob sich von den Knien. Sein Gesicht war gerötet, seine Augen glänzten. Die Maske entstellte die Stimme. Das ist weniger als nichts, dachte er. Im Übrigen wären die anderen auch nicht durch eine so grobe Nachlässigkeit umgekommen. Die automatischen Messuhren hätten Alarm geschlagen, selbst wenn sich keiner um die Stereotyp-Untersuchung gekümmert hätte. Atmosphäre? 78% Stickstoff, 2% Argon, Kohlendioxid 0, 4% Methan, der Rest Sauerstoff. 16% Sauerstoff? Bestimmt? Ja, ganz bestimmt. Radioaktivität der Luft? Ja, praktisch null. Seltsam, so viel Sauerstoff? Diese Mitteilung überraschte ihn. Er trat vor den Roboter hin, der ihm sofort die Kassette mit den Zahlenangaben vor die Nase hielt. Haben Sie alles? Fragte er. Ja, dann gehen Sie zurück. Und Sie? Ich bleibe noch, gehen Sie zurück, wiederholte er ungeduldig. Er wollte endlich alleine sein. Blank hängte sich den Riemen, der die Behälter zusammenhielt, über die Schulter. Jordan reichte dem Roboter die Sonde, und so warteten sie schwerfällig durch den tiefen Sand. Der Arktan schlurfte wie ein verkleideter Mensch hinterher. Rohan ging bis zu der äußersten Düne. Nun sah er dicht vor sich die aus dem Sand herausragende breite Öffnung des Emitters, der das schützende Kraftfeld erzeugte. Nicht um sich von dessen Existenz zu überzeugen, sondern ganz einfach aus kindlichem Mutwillen hob er eine Handvoll Sand auf und schleuderte sie von sich. Der Sand beschrieb einen Bogen der Luft und rieselte dann, als wäre er auf eine unsichtbare gläserne Wölbung getroffen, senkrecht zu Boden. Es juckte Rohan buchstäblich in den Fingern, so große Lust hatte er, die Maske abzusetzen. Er kannte dieses Gefühl gut. Das Plastikmundstück ausspucken, den Sicherheitsgurt herunterreißen, die ganze Brust mit Luft vollpumpen, so tief in die Lungen saugen. Ich werde rührselig, dachte er, und kehrte langsam zu dem Raumschiff zurück. Der Korb des Aufzugs stand wartend, leer, die Plattform weich in die Düne gebettet. Der Wind hatte bereits in wenigen Minuten die Metallwände des Gerüsts mit einer feinen Flugsandschicht überzogen. Gleich im Hauptkorridor des fünften Decks blickte er zum Wandinformator. Der Kommandant war in den Sternkajüte. Er fuhr hinauf. Kurz gesagt, ein Idyll, fasste der Astrogator Rohans Worte zusammen. Keine Radioaktivität, keinerlei Sporen, Bakterien, Pilze, Viren, nichts, nur dieser Sauerstoff. Auf alle Fälle müssen von den Proben Nährlösungen angesetzt werden. Sie sind schon im Laboratorium. Vielleicht entwickelt sich das Leben hier auf anderen Kontinenten, bemerkte Rohan ohne Überzeugung. Ah, das bezweifle ich. Außerhalb der Äquatorzone ist die Sonneneinstrahlung zu schwach. Haben Sie nicht gesehen, wie dick die Polkappen sind? Ich wette, die Eisdicke dort ist wenigstens 8, wenn nicht 10 Kilometer stark. Dann kommt schon eher der Ozean in Frage, irgendwelche Tangarten oder Algen. Aber warum ist das Leben aus dem Wasser nicht aufs Land gekommen? Werden uns dieses Wasser genauer ansehen müssen, sagte Rohan. Na, es ist noch zu früh, unsere Leute zu fragen. Aber der Planet scheint mir alt zu sein. So ein runzliges Ei hat gewiss einige Jahrmilliarden auf dem Puckel. Übrigens hat auch die Sonne ihre Glanzzeit schon eine Weile hinter sich. Das ist ja fast ein roter Zwergstern. Tja, dass ein Land jegliches Leben fehlt, gibt zu denken. Eine besondere Art der Entwicklung, die Trockenheit nicht verträgt. Schön, dass wir das Auftreten von Sauerstoff erklären, aber nicht den Fall Kondor. Vielleicht gibt es Lebensformen, Meereswesen, die sich im Ozean verbergen und auf seinem Grunde eine Zivilisation geschaffen haben, mutmaßte Rohan. Beide betrachteten die große Karte des Planeten. Sie war ungenau, weil sie nach den Angaben automatischer Sonden im vergangenen Jahrhundert gezeichnet worden war. Auf ihr waren lediglich die Umrisse der wichtigsten Kontinente und der Ozeane eingetragen, die Bereichlinien der Polkappen und die größten Krater. In dem Netz der Längen- und Breitengrade sah man unter dem 8. Grad nördlicher Breite einen rot gerahmten Punkt, ihre Landestelle. Der Astrogator schob ungeduldig das Papier auf dem Kartentisch beiseite. »Das glauben Sie auch selber nicht«, fuhr er ihn an. »Tressa ist nicht dümmer gewesen als wir. Er hätte nicht vor Meereswesen kapituliert. Unsinn. Außerdem hätten solche vernunftbegabten Wesen, wenn es sie wirklich gäbe, zuallererst das Festland in Besitz genommen und sei es in wassergefüllten Skaphandern. Reiner Unsinn«, wiederholte er, nicht weil er Rowans Konzeption für ganz und gar unsinnig hielt, sondern weil er bereits an etwas anderes dachte. »Wir werden eine Weile hierbleiben«, schloss er dann und berührte den unteren Rand der Karte, die sich leise knisternd zusammenrollte und in einen waagerechten Fach des großen Kartenschranks verschwand. »Wir warten ab, dann werden wir ja sehen.« »Und wenn nicht«, fragte Rohan vorsichtig, »wollen wir sie dann suchen?« »Seien Sie doch vernünftig, Rohan. 6 Sternjahre und so ein...« Der Astrogator suchte nach einem passenden Wort, fand es nicht und ersetzte es durch eine verächtliche Handbewegung. »Der Planet ist so groß wie der Mars. Wie sollen wir sie da suchen? Also das heißt den Kondor.« »Ja, der Boden ist eisenhaltig«, gab Rohan unlustig zu. Tatsächlich wiesen die Analysen des Sandes eine beträchtliche Beimischung von Eisenoxid auf. Die Ferroinduktionswerte waren also nicht zu gebrauchen. Rohan wusste nicht, was er noch sagen sollte, deshalb schwieg er. Im Übrigen war er überzeugt, dass der Kommandant schließlich einen Ausweg finden würde. Sie würden doch nicht mit leeren Händen ohne Ergebnis sich umkehren. Er betrachtete Horbachs Augenwülste mit den schuppigen Brauen und wartete. »Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass diese 48 Stunden Wartezeit uns überhaupt etwas nützen, aber die Vorschriften verlangen es so«, sagte Astrogator plötzlich im Ton eines Geständnisses. »Setzen Sie sich, Rohan. Sie stehen vor mir wie das leibhaftige Gewissen. Die Regis ist der idiotischste Ort, den man sich denken kann. Der Gipfel der Sinnlosigkeit. Mir ist rätselhaft, weshalb der Kondor hierher geschickt worden ist. Aber das soll nicht unsere Sorge sein. Es ist nun mal passiert. Kurz, wir müssen etwas unternehmen. So oder so. Wissen Sie was? Bringen Sie doch ein paar kleine Fotosonden auf die Äquatorumlaufbahn. Aber dass sie mir auch wirklich kreisförmig und eng ist. Etwa 70 Kilometer. Das ist doch im Bereich der Ionosphäre«, wandte Rohan ein. »Sie verglühen nach einigen Dutzend Umkreisungen.« »Ach, sollen Sie doch verglühen. Aber vorher fotografieren Sie, was möglich ist. Ich würde Ihnen sogar raten, 60 Kilometer zu riskieren. Sie verglühen vielleicht schon bei der 10. Umkreisung, doch nur Aufnahmen aus dieser Höhe können uns etwas nützen. Wissen Sie, wie eine Rakete aus 100 Kilometer Höhe aussieht? Selbst durch das beste Teleobjektiv? Ein Stecknadelkopf ist daneben ein ganzes Bergmassiv.« Schon an der Tür wandte sich der Navigator um. Der Kommandant warf das Protokoll mit den Analyseergebnissen auf den Tisch. »Was soll das hier heißen? Was ist das wieder für eine Idiotie? Wer hat das geschrieben?« »Der Automat, was ist los?« fragte Rohan, mühsam Ruhe bewahrend, denn auch in ihm stieg der Zorn auf. »Jetzt will er auch noch herumnörgeln«, dachte er und näherte sich betont langsam. »Lesen Sie, hier, bitte! Was soll denn das?« »Methan, 4%«, las Rohan laut und es starrte unwillkürlich. 4% Methan, wie? Und Sauerstoff 16? Wissen Sie, was das ist? Ein explosives Gemisch. Wollen Sie mir nicht erklären, warum die ganze Atmosphäre nicht explodiert ist, als wir mit Bohrwasserstoff gelandet sind?«
»Tatsächlich, das verstehe ich nicht«, stammelte Rohan. Er lief an das Kontrollpult, ließ durch die Saugvorrichtung etwas Außenatmosphäre in die Gebe ein und während der Astrogator, in bedrohliches Schweigen gehüllt, in der Steuerzentrale hin und her ging, beobachtete er die Analysatoren, die emsig mit klirrenden Glasgefäßen hantierten.
»Ja, und?«
»Dasselbe, 4% Methan, 16 Sauerstoff«, antwortete Rohan. Er begriff zwar nicht, wie das möglich war, aber er fand eine gewisse Genugtuung, denn nun würde Horbach ihm wenigstens nichts vorwerfen können.
»Zeigen Sie schon her!« »Methan 4, hol's der Teufel!«
»Na schön! Die Sonnen auf die Bahn, Rohan, und dann kommen Sie bitte in das kleine Labor. Wozu haben wir die Fachleute? Sollen die sich den Kopf darüber zerbrechen?«
Rohan fuhr hinunter, rief 2 Raketentechniker zu sich und übermittelte ihnen den Auftrag des Astrogators. Dann kehrte er in den 2. Stock zurück. Hier lagen die Laboratorien und die Kajüten der Fachleute. Er kam an mehreren schmalen, in das Metall gepressten Türen vorbei, die Schilder mit Buchstaben trugen. Chef I, Chef PH, Chef T, Chef B und andere. Die Tür des kleinen Laboratoriums war weit geöffnet. Die monotonen Stimmen der Fachleute wurden dann und wann vom Bass des Astrogators unterbrochen. Rohan blieb auf der Schwelle stehen. Hier waren alle Chefs versammelt, der Ingenieur, der Biologe, der Physiker, der Arzt und alle Technologen aus dem Maschinenraum. Der Astrogator saß schweigend im äußersten Sessel unter dem Programmgeber der transportablen Rechenmaschine und der dunkelhäutige Moderon, der die kleinen rundlichen Hände verschränkt hatte, sagte eben, »Ich bin kein Gasspezialist, jedenfalls ist das gewiss kein gewöhnliches Methan. Die Bindungsenergie ist anders. Die Differenz beträgt zwar nur ein Hundertstel, aber immerhin. Es reagiert mit Sauerstoff erst mit Hilfe von Katalysatoren, doch selbst dann noch schwer. Welchen Ursprung hat dieses Methan?« fragt Horbach. Er dreht die Daumen. »Der Kohlenstoff ist auf jeden Fall organisch, aber es ist nicht viel, es besteht gar kein Zweifel. Sind Isotope vorhanden? Wie alt sind sie? Wie alt ist das Methan?« »Ah, 2 bis 15 Millionen Jahre. Oh, wie genau. Ja, wir hatten nur 30 Minuten Zeit, mehr kann ich nicht sagen.« »Quassler, wo kommt dieses Methan her?« »Ich weiß es nicht.« Horbach blickte seinen Spezialisten der Reihe nach an. Er sah aus, als würde er jeden Moment hochgehen. Aber mit einmal lächelte er. »Meine Herren, Sie sind doch erfahrene Männer. Wir fliegen nicht erst seit gestern zusammen. Ich bitte Sie um Ihre Meinung. Was sollen wir jetzt tun? Womit beginnen?« Da sich keiner anschickte zu antworten, sagte der Biologe Joppe, einer der wenigen, die Horbachs Jähzorn nicht fürchteten, den Blick ruhig auf den Kommandanten gerichtet, »Das hier ist kein gewöhnlicher Planet der Klasse Subdelta 92. Der Condor wäre sonst nicht verschollen. Da er weder schlechtere noch bessere Fachleute an Bord hatte als wir, können wir als einziges mit Sicherheit annehmen, dass ihre Kenntnisse nicht ausreichen, die Katastrophe zu verhindern. Daraus folgt, wir müssen die Prozedur dritten Grades beibehalten und das Festland und die Ozeane untersuchen. Ich denke, wir sollten mit den geologischen Bohrungen beginnen und uns gleichzeitig mit dem hiesigen Wasser befassen. Alles andere wäre Spekulation.« »Schön.« Horbach presste die Kiefer aufeinander. »Die Bohrungen im Bereich des Kraftfeldes sind kein Problem. Das übernimmt Dr. Norwig.« Der Chefgeologe nickte. »Was den Ozean betrifft, wie weit ist es von hier bis ans Ufer, Rohan?« »Ungefähr 200 Kilometer«, antwortete der Navigator, durchaus nicht erstaunt, dass der Kommandant von seiner Anwesenheit wusste, obwohl er ihn nicht sehen konnte, denn Rohan stand einige Schritte hinter ihm an der Tür. »Ein bisschen weit, aber wir lassen den Unbesiegbaren jetzt in Ruhe. Sie nehmen sich so viele Leute mit, wie sie für richtig halten, Rohan. Fitzpatrick oder noch einen Ozeanologen und 6 Energoboote aus der Reserve. Damit fahren sie ans Ufer. Arbeiten werden sie nur unter dem Schutzfeld. Keinerlei Vergnügungsfahrten auf dem Meer, keine Tauchversuche. Bitte gehen Sie auch mit den Automaten nicht so großzügig um, wir haben nicht allzu viele. Klar, dann können Sie anfangen. Ach, noch etwas. Eignet sich die hiesige Atmosphäre als Atemluft?« Die Ärzte flüsterten miteinander. »Im Prinzip ja«, sagte Stormund schließlich in wenig überzeugendem Ton. »Na, was heißt im Prinzip? Kann man atmen oder nicht?« »Ein so hoher Methananteil bleibt nicht ohne Wirkung. Im Laufe der Zeit tritt eine Sättigung des Blutes ein und das kann gewisse leichte Störungserscheinungen im Gehirn nach sich ziehen. Betäubung, aber erst nach einer Stunde, vielleicht auch nach mehreren Stunden.« »Genügt da nicht ein Methanabsorber?« »Nein, Astrogator, das heißt, es lohnt nicht, Absorber herzustellen, wenn man sie so oft wechseln müsste. Außerdem wäre der Sauerstoffgehalt trotzdem ziemlich gering. Ich jedenfalls bin für Sauerstoffapparate.« »Hm, die anderen Herren auch?« Witte und Eldian nickten. Horbach erhob sich. »Schön, fangen wir also an. Rohan, was ist mit den Sonden?« »Gleich stoßen wir sie aus. Darf ich die Bahn kontrollieren, ehe ich aufbreche?« »Ja, Sie dürfen.« Rohan setzte sich mit der Satellitenabschussrampe am Bug in Verbindung. Eben war der Start der ersten Fotosatellitenpaars angesagt worden. Die nächsten sollten eine Stunde später abgeschossen werden. Bis zum anderen Abend würden die Tag- und Nachtaufnahmen von beiden Halbkugeln des Planeten ein genaues Bild des gesamten Äquatorgürtels vermitteln. Der Kommandant hatte keine Nachtfahrt gestattet. Kurz vor Sonnenaufgang um 5 Uhr Ortszeit brachen sie auf. Die aus Sicherheitsgründen erforderliche Marschordnung, bei der man zermürbend langsam vorankam, hieß bei ihnen Leichenzug. Energoboote eröffneten und schlossen ihn. Mit ihrem ellipsoiden Kraftfeld schützten sie alle Maschinen innerhalb des Zuges. Die Allzweckfahrzeuge, die Geländewagen mit den Funkstationen und dem Radargerät, die Küche, das Lastfahrzeug mit der luftdichten Wohnbaracke, die sich automatisch selbst aufstellte, und das kleine auf Raupenketten montierte Lasergerät für Direktbestrahlung, das sie allgemein Aale nannten. Rohan stieg mit den 3 Fachleuten in den vorderen Energobote. Das war zwar nicht bequem, sie saßen eng aneinander gedrängt, aber sie hatten immerhin die Illusion einer einigermaßen normalen Fahrt. Die Geschwindigkeit musste den langsamsten Maschinen des Zuges
eben den Energobotern angepasst werden. Es war also kein reines Vergnügen. Die Raupenketten stöhnten und knirschten im Sand. Die Turbomotoren surrten wie elefantengroße Mücken. Unmittelbar hinter den Sitzen brach aus den Schutzgitter die Kühlluft hervor und der ganze Energoboter schwankte wie eine schwere Schaluppe auf See. Bald versank die schwarze Nadel, der Unbesiegbare, am Horizont. Sie legten eine kurze Marschpause ein, um das Wasser zu untersuchen. Es war ganz klar, aber ziemlich hart und enthielt Eisenoxid und winzige Sulfidspuren. Sie setzten die Fahrt fort, schneller als zuvor, weil die Ketten auf dem steinigen Untergrund zügig vorankamen. Westlich von ihnen erhob sich niedrige Felsklippen. Die letzte Maschine erhielt die Verbindung mit den Unbesiegbaren aufrecht. Die Radarantennen drehten sich, die Radarbeobachter rückten an ihren Kopfhörern und hockten, Konzentratkörner kauend, unentwegt von dem Leuchtschirm. Schließlich, als der Wasserspiegel schwarzblau vor ihnen auftauchte, fanden sie auch Kalkstein. Über die kleinen flachen Steine fuhren sie rasselnd ans Ufer hinunter. Der heiße Maschinenbrodem, das Knirschen der Schraubenketten, das Brummen der Motoren, all das erstickte mit einem Schlag, als sie noch 100 Meter von ihnen entfernt das Meer lag. Grünlich und scheinbar nichts von einem irdischen Meer zu unterscheiden. Nun musste ein kompliziertes Manöver ausgeführt werden. Weil der vorderste Energoboter ziemlich tief ins Wasser gefahren werden sollte, damit das Kraftfeld die Arbeitsgruppe schützte. Zuvor wurden die Maschinen abgedichtet, dann rollten sie, von dem zweiten Energoboter gesteuert, ins Wasser, zerteilten die Wellen und sank, Luftblasen hinterlassend, in die Tiefe, sodass sie nur noch als dunkler Fleck zu erkennen war. Auf ein Funksignal der Leitstelle hin fuhr der versenkte Koloss den Dirac-Emitter bis über den Wasserspiegel aus. Als sie das Feld stabilisiert hatte und wie eine unsichtbare Halbkugel einen Teil des Wassers des Ufers überdeckte, begann sie die eigentlichen Untersuchungen. Der Salzgehalt des Ozeans war etwas geringer als auf der Erde. Die Analyseergebnisse waren jedoch keinesfalls sensationell. Nach 2 Stunden wussten sie ungefähr genauso viel wie anfangs. Deshalb steuerten sie 2 Fernsehsonden aufs offene Meer hinaus und verfolgten auf dem Bildschirm ihren Weg. Aber erst als die Sonnen am Horizont verschwunden waren, übermittelten die Signale die erste wesentliche Nachricht. In diesem Ozean lebten Organismen, die den Knochenfischen ähnelten. Beim Anblick der Sonden stoben sie mit unerhörter Geschwindigkeit auseinander und suchten in der Tiefe des Meeres Schutz. Die Echolote gaben die Meerestiefe an der Stelle, an der man erstmals auf die Lebewesen gestoßen war, mit 150 Meter an. Broza bestand darauf, wenigstens einen solchen Fisch zu erbeuten, also nahmen sie die Jagd auf. Bis zum Abend waren sie beschäftigt, Mineralproben zu sammeln, die Radioaktivität des Meeresbodens zu messen, die Isolation zu überprüfen und hunderterlei Arbeiten zu verrichten, die gleich mühsam waren, aber doch gewissenhaft, ja pedantisch ausgeführt werden mussten, wenn zuverlässige Ergebnisse erzielt werden sollten. Als die Dämmerung hereinbrach, hatten sie getan, was irgendwie möglich war, so dass Rohan, als Horbach ihn vom Unbesiegbaren aus ranrief, mit ruhigem Gewissen ins Mikrofon gehen konnte. Der Ozean war voller Lebewesen, jedoch mieden sie ausnahmslos die Uferzone. Der Organismus des Fisches, den sie seziert hatten, zeigte nichts Außergewöhnliches. Die Evolution auf diesem Planeten dauerte schätzungsweise bereits hunderte Millionen Jahre. Sie hatte auch beträchtliche Mengen grüner Algen entdeckt. Das erklärte die Herkunft des Sauerstoffs in der Atmosphäre. Die Aufteilung der organischen Formen in eine Pflanzen- und eine Tierwelt war typisch. Desgleichen der Knochenbau der Wirbeltiere. Das einzige bei dem gefangenen Fisch ausgebildete Organ, für das die Biologen kein irdisches Gegenstück kannten, war ein besonderer Sinn, der schon bei geringsten Schwankungen des magnetischen Feldstärke empfindlich reagierte. Horbach befahl der ganzen Mannschaft, schleunigst umzukehren und beendete das Gespräch mit der Bemerkung, es gebe Neuigkeiten. Allen Anschein nach sei es gelungen, den Landeplatz des verschollenen Kondors zu entdecken. Sie fuhren zurück. Rohan war kaum aus seiner Maschine gesprungen, da rief er auch schon einen der Männer, indem er Blank erkannte, zu sich und fragte, was mit der Condor sei. Aber der Bootsmann wusste nichts von der angeblichen Entdeckung. Rohan konnte nicht viel von ihm erfahren. Bevor die 4 Satelliten in den unteren Schichten der Atmosphäre verbrannt waren, hatten sie 11.000 Aufnahmen geliefert, die über Funk empfangen und bei ihrem Eintreffen auf besonders präparierte Platten in der kartografischen Kajüte übertragen worden waren. Um keine Zeit zu verlieren, beorderte Rohan den Kartografietechniker Eret zu sich und fragte ihn, während er unter der Dusche stand, nach allem, was an Bord vorgefallen war. Eret war einer von denen, die den Kondor auf den empfangenen Fotostreifen gesucht hatte. Nach diesem Stahlkörnchen in den Sandmeeren hatten etwa 30 Männer gleichzeitig Ausschau gehalten. Außer den Planetologen waren die Kartografen, die Radarbeobachter und alle Bordpiloten hinzugezogen worden. Geschlagene 24 Stunden hatten sie abwechselnd das eintreffende Material durchgesehen
und die Koordinaten des verdächtigen Punktes auf dem Planeten notiert. Aber die Mitteilung des Kommandanten an Rohan erwies sich als falsch. Man hatte eine außergewöhnlich hohe Felsnadel für das Raumschiff gehalten, weil der Schatten, den sie warf, einer Rakete erstaunlich ähnlich war. So blieb das Geschick des Condor weiter im Dunkeln. Rohan wollte sich bei dem Kommandanten melden, aber er hatte sich bereits zur Ruhe begeben. So ging er in seine Kajüte. Obgleich er müde war, fand er lange keinen Schlaf. Als er am anderen Morgen aufstand, ließ ihm der Astrogator durch Balmin, den Chef der Planetologen, ausrichten, er soll das gesamte Material an das Hauptlaboratorium weiterleiten. Um 10 Uhr war Rohan so hungrig, er hatte noch nicht gefrühstückt, dass er in die kleine Messe der Radarbeobachter im zweiten Stock hinunterfuhr. Er trank gerade einen Kaffee, da lief Erit auf ihn zu. »Habt ihr ihn etwa?« stieß er hervor, als er das erregte Gesicht des Kartografen erblickte. »Nein, aber wir haben etwas Größeres gefunden. Kommen Sie bitte gleich mit, der Astrogator erwartet Sie.« Rohan meinte, der verglaste Zylinder kröche buchstäblich den Aufzugsschacht hinauf. In der verdunkelten Kajüte war es still. Das Summen der Relais war zu hören, und aus dem Entwicklungsautomaten rutschten immer vom neuen feuchtglänzende Aufnahmen, aber niemand achtete darauf. Zwei Techniker holten hinter einer Wandklappe eine Art Bildwerfer hervor und löschten gerade alle anderen Lampen, als Rohan die Tür öffnete. Sofort fand er zwischen den Köpfen den weißschimmernden Schopf des Astrogators. Im nächsten Augenblick flimmerte die von der Decke herabgelassene Leinwand silbrig auf. In der Stille, in der man nur angespanntes Atmen vernahm, trat Rohan so dicht wie möglich in die große Fläche heran. Das Bild, zu einem Überfluss ein Schwarz-Weiß-Aufnahme, war nicht sehr deutlich. Von kleinen, wirr verstreuten Kratern umgeben, ragte ein kahles Hochplateau auf, das auf einer Seite steil abfiel, wie mit einem riesigen Messer abgeschnitten. Das war die Uferlinie, denn den übrigen Teil der Aufnahme füllte die gleichmäßig schwarze Fläche des Ozeans. In einiger Entfernung von dieser Steilwand lag, an zwei Stellen durch den Wolkenfetzen und deren Schatten überdeckt, ein Landschaftsmosaik aus undeutlichen Gebilden. Es war nicht zu bezweifeln, dass diese eigenartige Formation mit ihren verschwommenen Umrissen nicht geologischen Ursprungs sein konnten. Eine Stadt, dachte Rohan aufgeregt, sprach es aber nicht aus. Noch immer schwiegen sie alle. Der Techniker am Bildwerfer bemühte sich vergebens um ein schärferes Bild. Hat es Empfangsstörungen gegeben? Die ruhige Stimme des Astrogators brach das allgemeine Schweigen. Nein, erwiderte Balmin aus dem Dunkel. Der Empfang war gut, aber diese Aufnahme gehört zu den letzten der dritten Satelliten. 8 Minuten nach dem Start hätte er nicht mehr auf die Signale geantwortet. Vermutlich wurde die Aufnahme mit Objektiven gemacht, die die rasch ansteigende Temperatur bereits beschädigt hatte. Die Kamera war nicht weniger als 70 Kilometer vom Mittelpunkt des Objektes entfernt, warf eine andere Stimme ein, die, wie Rohan vermutete, Malte gehörte, einem der begabtesten Planetologen. Ehrlich gesagt würde ich die Entfernung auf 55 bis 60 Kilometer schätzen. Bitte schauen Sie sich das an. Seine Gestalt verdeckte einen Teil der Leinwand. Er nahm eine durchsichtige mit Kreisen versehene Schablone und legte sie auf die einzelnen Krater in der zweiten Bildhälfte an. Die sind eindeutig größer als auf der früheren Aufnahme. Im Übrigen ist das ohne Bedeutung, fügte er hinzu. So oder so? Er sprach nicht zu Ende, aber alle wussten, was er sagen wollte. Bald würden sie die Schärfe der Fotografien beurteilen können, weil sie diese Gegend des Planeten selbst erkunden würden. »Bitte Licht!« ertönte die Stimme des Astrogators. Als es hell wurde, sah er zur Wanduhr hinüber. »In 2 Stunden starten wir!« Unzufriedene Stimmen wurden laut. Am energischsten protestierten die Mitarbeiter des Chefgeologen, die bei einer Probebohrung bereits 200 Meter Tiefe am Boden erreicht hatten. Horbach gab mit einer Handbewegung zu verstehen, dass er keine Diskussion wünsche. »Alle Maschinen kehren an Bord zurück. Stellen Sie das bisher gewonnene Material sicher. Die Sichtung der Aufnahmen und die Analysen laufen weiter. Wo ist Rohan?« »Ah, hier. Schön. Haben Sie gehört? In 2 Stunden sind alle an den Startplätzen.« Das Verladen der Maschinen ging in großer Hast, aber systematisch vonstatten. Rohan blieb taub für Balmins flehentliche Bitte um weitere 15 Bohrminuten. Bohrapparaturen, provisorische Drehbühnen und Kraftstoffbehälter wanderten nacheinander in die Luken. Als dann nur noch der aufgewühlte Boden von den Untersuchungen zeugte, die hier vorgenommen worden waren, schritt Rohan mit Westergaard, dem stellvertretenden Chefingenieur, vorsichtshalber noch einmal die verlassenen Arbeitsstätten ab. Dann verschwanden die Männer im Schiffsrumpf. Jetzt erst geriet der Sand ringsum in Bewegung. Über Funk gerufen, kehrten die Energoboote an einer Reihe zurück und tauchten im Raumschiff unter, das die Rampe und den vertikalen Aufzugsschacht hineinzog. Einen Augenblick noch regte es sich nicht, dann übertönte das metallische Pfeifen der Luft, die durch die Düsen gepresst wurde, das gleichförmige Heulen des Sturmes. Staubwolken hüllten das Heck ein. Ein zartgrüner Schimmer sickerte aus ihnen heraus und verschwamm im roten Sonnenlicht. unter anhaltendem Donnerngetöse, das die Wüste erzittern ließ und als vielfaches Echo von den Felswänden widerhallte, stieg das Raumschiff langsam auf und verschwand mit wachsender Geschwindigkeit am violetten Himmel. Zurück blieben ein in Felsgestein eingebrannter Kreis, glasharte Dünen und Kondensstreifen. Viel später, als sie die letzte Spur der Rakete, weißlicher Dunst in der Atmosphäre aufgelöst hatte, als die wandelnden Sandmassen allmählich den kahlen Felsen unter sich begruben und die verwaisten Ausgrabungsstätten einebneten, zog im Westen eine dunkle Wolke auf. Niedrig schob sie sich heran, wuchs, umfasste mit ausgestreckten, geballten Armen den Landeplatz und blieb unbeweglich darüber hängen. So verharrte sie. Als die Sonne beinahe untergegangen war, fiel auf der Wüste ein schwarzer Regen.